Schön, dass du heute Morgen da bist. Schön, dass du mit in diese Lieder eingestimmt hast. Wir haben in einem Lied so von dieser Größe Gottes gesungen, dass da er größer ist als jede Weltmacht. Und das ist in diesen Tagen, ich habe heute Morgen nochmal so darüber nachgedacht, was man alles so an Nachrichten gerade mitbekommt. Das ist ja schon gewaltig. Die Frage ist, was macht man damit? Mit diesen ganzen Nachrichten, die man hört, mit diesen Entwicklungen, die es gibt hier und da und das, was ja eigentlich so ganz weit weg ist. Man spürt plötzlich, wie nah die Ereignisse sein können, wie groß die Bedeutung für die eigene Situation ist. Man macht sich Gedanken, werden wir irgendwann hier auch Krieg haben? Das sind so Dinge, die kreisen so ein und dann liest man so eine Aussage, du bist größer als alle Weltmacht. Und das ist so dieser Glauben, der in uns so wirklich groß werden soll. Ja, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Herausforderungen, kleine, große Herausforderungen, die wir schon irgendwie gemeistert haben und Herausforderungen, die kommen werden. Aber es gibt einen, der jeden Tag mit uns da ist, mit uns hindurchgeht. Und wir feiern heute das Abendmahl und Chris hat schon so gesagt, auch in der Predigt werde ich darauf eingehen. Ich möchte uns so ein bisschen mit hineinnehmen in Gedanken zum Abendmahl. Ich weiß nicht, haben wir die? Ich habe das mal so die große Einladung genannt. Die große Einladung Gottes, die im Abendmahl mit drin steckt. Ich werde gleich einen Bibeltext lesen, der uns so mit hineinnimmt in das, was wie Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat und was da auch letztlich passiert ist. Es geht immer darum, so ein Stück mehr von dieser Größe und Großartigkeit Gottes zu verstehen, von dieser Großartigkeit von Jesus zu verstehen. Ich glaube, das ist das, manchmal denke ich, man kann ganz viel erklären, was einzelne Dinge bedeuten, was vielleicht das Brot bedeutet. Hier haben wir das Brot, die Matzen, was der Wein und der Saft bedeuten. Aber ich finde es eigentlich ganz spannend zu sehen, wie wenig eigentlich die Bibel uns erklärt, sondern sie beschreibt so ein paar Sachen. Jesus erklärt gar nicht so groß viel, sondern er macht ein ganz großes Statement und sagt, das ist, papapapam, komme ich gleich zu. Und das so zu nehmen, diese Aussagen, die Jesus einfach nimmt und die wirken zu lassen, die groß werden zu lassen und zu merken und zu erfahren, die haben was mit meinem persönlichen Leben hier im Heute und im Jetzt zu tun. Also, die große Einladung, das ist das Abendmahl, das Gott heute ausspricht, das er jedes Mal ausspricht. Und ich möchte einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, ab Vers 22, die Verse 15 bis 20. Jesus sagt, ich habe mich sehr nach diesem Passamahl mit euch gesehnt. Er spricht hier zu seinen 12 Jüngern. Die sind noch vollzählig, einer wird gleich verschwinden, das ist der Judas. Aber er hat sie nochmal alle so um sich versammelt, er hat sie nochmal alle zusammengerufen. Dann sagt er, ich habe mich sehr nach diesem Passamahl mit euch gesehnt, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr davon essen, bis es im Reich Gottes seine ganze Erfüllung findet. Da nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt ihn und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich keinen Wein mehr trinken. Jesus nahm dann ein Fladenbrot und dankte Gott, er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies als Erinnerung an mich. Und ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Keine Angst, wir werden jetzt hier nicht einen dritten Kelch aufbereiten. Der Hintergrund ist, es gab in der Abfolge des Passamals 4 Kelche und Jesus setzt dieses Abendmahl ein, nach dem dritten Kelch, also das ist der Kelch, vor dem wir auch gelesen haben, er nahm diesen Kelch und dann hat er gesagt, ich werde bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich keinen Wein mehr trinken. Und dann kommt die eigentliche Einsetzung des Abendmahls, dann nimmt er das Brot und bricht es. Und vor diesem dritten Kelch haben sie gemeinsam noch die Psalmen gesungen, haben sie gemeinsam noch so eine Anbetungszeit gehabt, ähnlich wie wir das auch jetzt hatten. Dann nimmt er diesen Kelch, erinnert daran schon mal, dass er das nicht mehr tun wird, und dann kommt das eigentliche Abendmahl, wo er das Brot bricht und dann den vierten Kelch nimmt. So, wir haben nicht vier Kelche, sondern wir haben nur einen Kelch, nämlich Brot und Wein. Was macht diese Einladung Gottes aus? Und ich möchte so drei Worte, wenn ihr nehmen, die in diesem Text, den ich gerade vorgelesen habe, kommen, nämlich das Wort Erinnerung, das Wort Leib und das Wort oder die beiden Worte Neuer Bund. Über diese beiden Begriffe möchte ich mit euch heute Morgen sprechen, möchte euch so zum Nachdenken anregen. Und das sind so drei zentrale Begriffe, dass die Geschichte dieses Abendmahls, wie das entstanden ist, erzählt uns die Bibel viermal im Matthäus-Evangelium, im Markus-Evangelium, im Lukas-Evangelium und im ersten Korintherbrief. Und wenn man sich mal so diese Texte anguckt, dann wird man so neben anderen Begriffen, aber auch diese drei ganz zentralen Begriffe immer finden. Und ich möchte uns somit hineinnehmen, das, was Jesus einfach sagt, und das sind Aussagen, die er trifft, und die haben eine Bedeutung für uns auch heute, die haben eine Bedeutung für dich. Und es ist vielleicht auch egal, wie lange du mit Jesus unterwegs bist oder ob du sagst, nee, das ist alles irgendwie Neuland für mich, möchte ich so herausfordern, dich ganz neu darauf einzulassen. In einem schlichten, und das finde ich eigentlich das Spannende an dieser ganzen Geschichte, und das ist das, was mich bei Gott überhaupt, bei Jesus speziell dann nochmal auch so begeistert ist, es sind oft so ganz einfache Dinge, denen er eine ganz große Bedeutung gibt, eine ganz große Tiefe beimisst. Und wir feiern das Abendmahl einmal im Monat, wir feiern es nicht jeden Sonntag, komme ich gleich nochmal drauf zurück, warum ich glaube, dass das auch ein ganz guter Rhythmus auch ist. Aber es ist in diesen ganz schlichten Dingen steckt so eine unheimliche Tiefe drin, und die immer wieder auch neu zu entdecken, das finde ich so spannend am Evangelium, an der Bibel. Es ist nicht kompliziert. Es ist nicht kompliziert. Und man kann es so Stück für sich entdecken. Und man erlebt, indem man sich so auf den Weg macht, wie Gott einen so mit hineinnimmt in das, was für das eigene Leben ist, wichtig ist, in das, was für alles andere auch wichtig ist. Aber es ist vielleicht komplex, vielleicht steckt ganz viel drin, aber es ist nicht kompliziert. Ich fange mal mit dem Begriff Erinnerung an. Und das ist, wenn man so darüber nachdenkt, erinnern, dann kann es ja so sein, nicht? Man guckt sich vielleicht so Fotos an, nicht? Und dann so Urlaubsfotos. Also, ich weiß nicht, kennt ihr noch Fotos oder ist das alles heute? Ja, oder auch so auf dem Handy guckt man sich dann so Selfies. Also wir haben gestern Abend einen kurzen Bericht über Selfies gesehen. Also das ist jetzt eigentlich so, man macht keine Fotos mehr, man macht nochmal Selfies. Das ist, aber so eine Erinnerung an etwas, und das ist mehr als ein Foto angucken. Erinnern bedeutet hier, und deshalb habe ich das mal so genannt, es ist ein aktives Erinnern. Sich wirklich hineinbegeben, hineindenken in das, was da eigentlich stattgefunden hat. Und wenn man diese Texte liest, dann merkt man nicht nur, dass das etwas Aktives ist. Jesus sagt, tut dies zu meiner Erinnerung. Das ist eine Aufforderung, das ist fast wie ein Befehl, zu meiner Erinnerung, indem ihr an mich denkt. Und es ist ja nicht nur, ach ja, Jesus, das war so schön und das war interessant, wie du die 5000 Leute da satt gemacht hast oder vielleicht waren es auch noch viel mehr, sondern es ist ein aktives Erinnern. Was heißt das eigentlich für mich? Was hat das mit mir gemacht? Was bedeutet das aber auch für mich herum? Denn es ist interessant, Jesus sagt nicht, tu du dies zu meiner Erinnerung und dann guckt er jeden Einzelnen an, sondern er sagt, tut dies zu meiner Erinnerung. Er spricht die ganze Gruppe an. Und im Abendmahl geht es immer darum, dass er die ganze Gemeinde anspricht, die ganze Gruppe anspricht, alle Gemeinden und Kirchen anspricht. Das ist nicht nur so eine persönliche Sache, ja, dann mache ich das mal so für mich und dann ist das so etwas ganz Einfaches. Und dann sitzt hier jeder so auf seinem Stuhl und dann tut man das für sich. Es ist okay, wenn man das macht, aber er spricht immer alle an. Und es ist wichtig, dass wir merken, indem Jesus hier wirklich auch alle anspricht, meint er auch alle. Im Abendmahl setzt er letztlich die Gemeinde ein. Ist das so, wo wir merken, da ruft er die zusammen. Das Abendmahl ist das, was so, was wirklich so Gemeinde im Kern ausmacht, wo sie zusammengerufen wird. Man kann jetzt darüber streiten, ja, darf ich das auch mal zu alleine feiern? Ja, das mag sein, dass es Momente gibt, wo man versteht, ich mache das jetzt mal. Das ist einfach dran. Aber es ist nicht die Norm und es sollte auch nicht die Regel sein, sondern die Herausforderung ist, sich aktiv gemeinsam zu erinnern. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das nicht nur für mich, sondern was bedeutet es auch für uns? Jesus sagt jetzt nicht, ihr müsst das jetzt alle 3 Tage tun. Er sagt es auch nicht, ihr müsst es jedes Mal machen, wenn ihr zusammenkommt. Wir haben für uns einen Rhythmus gefunden. Wiederholen, habe ich mal geschrieben, hilft zu vertiefen. Ich finde das unglaublich entspannend. Ich muss nicht, wenn ich einmal ein Abendmahl feiere, es in seiner ganzen Tiefe erkennen, was da alles Mögliche drinsteckt. Also wenn ich die Bücher lesen wollte, wo es um das Abendmahl geht und was da alles drinsteckt, da werde ich wahrscheinlich nie dazu kommen, das zu feiern. Aber wenn ich es immer wieder tue, kann ich immer wieder eine neue Facette entdecken, können wir immer wieder etwas Neues entdecken, was es für uns bedeutet, wie es uns zusammenbringt. Das ist eine enorme Entlastung, es immer wieder feiern zu dürfen. Und wir können immer wieder, und ich betone nochmal dieses wir können immer wieder etwas Neues entdecken, uns von Gott etwas zeigen lassen. Und wir können beten, gemeinsam beten, Herr, lass uns hören und sehen, was du uns zu sagen hast. Nicht nur für das eigene Leben, sondern auch so für uns als Gemeinde. Ich sage das auch so bewusst in der Phase, wo wir so auf einem Weg auch sind. Das ist ein aktives Erinnern. Das verändert uns. Und deshalb glaube ich, dass eine zu häufige Wiederholung, ich will ja jetzt keinen Rhythmus nennen, aber dann verfliegt es auch. Dann verflüchtigt es sich auch irgendwie. Eine zu häufige Wiederholung birgt so die Gefahr mit sich, dass es wie so ein Ritual ist. Nichts, wenn du merkst, das ist aus einem Glauben heraus, ist es vielleicht für eine gewisse Zeit dran, aber es kann zu einem Ritual werden. Und dann steckt plötzlich nur noch in dem Brot etwas drin. Ich nehme jetzt hier mal schon mal eins, damit ich das mal hochhalten kann. Dann steckt plötzlich hier etwas drin. Darum geht es nicht. Es kommt der Glauben hinzu. Das ist das Entscheidende. Diese Matzen, dieser Teig, das ist nur das eine. Es kommt dein Glauben hinzu. Und das, was Gott dir sagt, und das zu vertiefen. Deshalb kann, wenn man meint, man muss es immer wieder machen, damit man besonders gesegnet ist, dann sage ich, hey, hallo, was nimmst du mit? Was nimmst du mit? Welche Auswirkungen hat das in deinem Leben, was Gott dir heute vielleicht, während wir hier gemeinsam das Abendmahl feiern, was hat Gott dir gesagt? Und was für Auswirkungen hat es? Und das dauert. Das dauert. Wir haben kürzlich bei uns, wie viel sind es? 5 Rosen eingepflanzt? 5, glaube ich, sind es. Da haben wir sie kräftig beschnitten und 3 entwickeln sich wunderbar. Eine noch besser, blüht schon wieder. Aber das sind so 2, die wollen nicht. Wir haben gesagt, wir geben ihnen noch ein bisschen Zeit. Wir gießen sie. Die sehen ziemlich trocken aus. Das braucht Zeit, das Wachsen. Das Wurzeln schlagen, dass wieder ein Neues hinzukommt. Ich hoffe, ich kann euch dann irgendwann sagen, dass sie tatsächlich auch noch angeschlagen haben. Schauen wir mal. Ich glaube, das, was Gott spricht, das muss Wirkung zeigen in unserem Leben. Und damit etwas wirken kann, braucht es einfach Zeit. Und genauso kann eine zu seltene Wiederholung, wenn man das nur 3-mal im Jahr macht, nur an besonders hohen Tagen, dann kann man es A, vergessen. Was bedeutet das eigentlich? Oder man fängt so an, es so ungut zu überhöhen, nicht? Und dann meint man, wenn man das jetzt feiert, und dann muss mords was passieren. Es kommt auf den Alltag an. Es kommt auf die Wirkung an, die es hat. Dann wird das Abendmahl, kann es so zu einem Riesending werden. Natürlich ist es was Besonderes, es ist was Heiliges, wenn Gott uns zusammenruft. Jesus sagt, ich habe eine Sehnsucht gehabt, dieses Passamahl mit euch zu feiern. Und dann macht er aus dem Passamahl, macht er etwas anderes. Und wir legen alles Mögliche hinein in diesen Moment und dann wird aus dieser Matzen doch wieder etwas Magisches und darum geht es nicht. So glaube ich, das kann man für sich entscheiden, wie man möchte, aber ich glaube, so dieser Rhythmus, den wir haben, mit diesem monatlichen, ich finde ihn ganz gut. Ich habe nochmal so darüber nachgedacht jetzt, ich finde es eigentlich irgendwie passend. Könnten auch alle 2 Monate sein oder einmal im Monat. Ich glaube, das ist ganz gut, so eine gute Balance. Irgendwann muss man sich ja mal entscheiden. Und es ist gut, dass wir es auch ankündigen, dass man sich darauf einstellen kann. Das Abendmahl, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, es hält uns wach. Nicht nur, dass du dann weißt, ich muss wenigstens einmal im Monat zum Gottesdienst kommen, das nicht, das meine ich nicht. Es hält uns wach, dass Jesus wiederkommt. Das macht Gemeinde aus. Das macht Christsein aus. Da kommt eine ganz große Erwartung. Über 700.000 Leute erwarten jetzt einen Superstar in München. Riesenarena wurde gebaut. Eine Erwartung. Dann kaufst du ein Ticket. Was bleibt dann? Ein leeres Portemonnaie. Ein super Abend. Grandiose Erinnerung. Aber wahrscheinlich, sie wird nie wiederkommen. Aber unser Herr kommt wieder. Unser Herr kommt wieder. Das ist die Erwartung, die wir haben. Und das Haben mal erinnert uns genau daran, er kommt wieder. Er hat eine Sehnsucht. Er sagt, ich trinke jetzt keinen Wein, bis das alles zur Erfüllung kommt. Das ist unsere große Aussicht. Das ist unsere große Vision, die wir haben. Er kommt wieder. Und bis dahin pausiert Jesus, muss man sich mal überlegen. Er beschränkt sich. Ich warte auf euch. Nicht nur wir haben eine Sehnsucht, sondern Jesus selbst hat eine riesen Sehnsucht auf uns. Wenn ich mir das so vor Augen halte, hey, denke ich, wow, Gott, du hast eine Sehnsucht auf uns. Wir fühlen uns da manchmal irgendwie so, aber du hast eine riesen Sehnsucht. Und das sagt Jesus hier ganz deutlich, ich warte auf euch. Ich breche nicht irgendwann ab, ich ändere nicht irgendwann den Plan. Mir dauert das alles viel zu lang. Die Welt ist zu schrecklich. Ich warte auf euch. Das steckt in dem Abendmahl drin. Das ist das dicke Statement, was Jesus hier einmal hat. Ich warte auf dich. Ich warte auf euch. Vielleicht denkst du, das ist irgendwie alles neu, das ist alles seltsam. Vielleicht sagst du auch, ja, ich habe das schon mal gehört. Ich habe schon mal bei einer Eucharistie mitgefeiert. Ich habe schon mal ein Abendmahl irgendwo in einer Kirche mitgefeiert. Das ist aber alles weit weg. Ich möchte dir die Chance heute Morgen eröffnen, dass du es wieder dir einfach nochmal anschauen kannst. Dass du vielleicht sagen kannst, du Gott, wenn es dich gibt, wenn du wirklich so eine Sehnsucht nach mir hast, möchte ich mir das heute Morgen ansehen. Möchtest du diese Zeit mit dir in dieser Gemeinschaft, mit den Leuten hier, die ich kenne oder auch nicht kenne, möchtest du das einfach mal auf mich wirken lassen. Und weißt du, das Grandiose ist, das geht dann auch ohne aktiv schon am Abendmahl mit teilnehmen zu können. Und dann kannst du einfach Brot und Wein bzw. Saft einfach mal an dir vorübergehen lassen. Sagst, hey, ich möchte mich auf diesen Gott einlassen. Es geht nicht um diese Zeremonie. Es geht darum, dass du spürst, der das sagt, der dieses Abendmahl einsetzt, der hat ein ganz dickes Interesse an mir. Ich komme zum zweiten Begriff, zum Leib. Dem Austeilen des Leibes geht der dritte Kelch voraus, das habe ich schon gesagt. Es gibt diese vier Kelche und dann gab es ein dickes Halleluja in dem Ganzen und dann kam der dritte Kelch, das haben wir gelesen, dass Jesus den genommen hat und dafür gedankt. Und dann nimmt er das Brot. Das Spannende ist, was Jesus hier macht, ist, er stellt seinen Leib in den Mittelpunkt. Er sagt, dies ist mein Leib. Dies hier. Bisschen größer, hat hier in der Übersetzung heißt, er hat ein Fladenbrot genommen. Vielleicht hat er ein Brötchen genommen, vielleicht hat er irgendwie etwas anderes genommen. Vielleicht hat er diese Matzen genommen. Ja, dies ist mein Leib. Und darüber mal nachzudenken, was das eigentlich bedeutet, dieser Leib. Er spricht davon, dass er später leiden wird. Er wird ans Kreuz geschlagen werden, aber er hängt da nicht, er bleibt da nicht hängen, sondern er wird auferstehen. Und die Bibel sagt dann, dass er einen neuen Leib bekommen hat. Da steckt da alles drin. Dies ist mein Leib. Was geht dir bei dem Gedanken am Brot durch den Kopf? Wisst ihr, ich finde es spannend, dass Jesus hier in diesem wichtigen Moment sagt, hey, ich gebe euch jetzt mal noch so einen Lehrsatz mit. Eine ganz wichtige Lehre gebe ich euch jetzt mit. Eine ganz wichtige Wahrheit gebe ich euch mit. Sondern was sagt er? Er nimmt dieses Brot und sagt, dies ist mein Leib. Er stellt seinen Leib in den Mittelpunkt. In diesem Moment stellt er seinen Leib in den Mittelpunkt. Nicht eine abstrakte Lehre, nicht etwas Kompliziertes. Er sagt einfach, hey, das ist mein Leib. Christsein ist nicht nur etwas rein Geistliches. Und manchmal dann sind wir so ganz schnell dabei, und alle möglichen Bedeutungen hineinzulegen. Kirchen haben sich gebildet, weil es um die Frage geht, ist das jetzt doch der Leib oder ist es nur ein Symbol? Ist Christus da drin? Ist er nicht da drin? Ich sage nicht, dass diese Gedanken alle, ich will die nicht alle wegwischen. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich darüber Gedanken macht. Aber noch einmal, der Glauben kommt hinzu. Das ist das Entscheidende. Der Glauben kommt hinzu. Jesus rückt hier nicht irgendwelche Wahrheiten in den Mittelpunkt, sondern er rückt sich in den Mittelpunkt. Gott zum Anfassen, so habe ich mir das mal notiert. Gott zum Anfassen. Was immer uns beschäftigt, es geht um ihn, auf ihn zu schauen. Es geht nicht um irgendwelche Wunder, es geht nicht um irgendwelche Aussagen, die er macht, es geht nicht um irgendwelche Ankündigungen, die er macht, sondern es geht zuallererst um ihn selbst, wie er gewesen ist. Das, was er mitbringt. Die Botschaft von seinem Tod und die Message von seiner Auferstehung, dass er lebt. Mein Leib. Jesus stellt den Leib in den Mittelpunkt und keine abstrakte Lehre. Machen wir es nicht so kompliziert. Da kann man sich drüber streiten, in die Wolle kriegen, im schlimmsten Fall noch auseinandergehen. Es geht immer um ihn. Und der zweite Gedanke, den ich mit dem Leib verknüpfen möchte, ist, er sagt hier wieder, für euch. Abendmahl bedeutet Gemeinschaft. Abendmahl bedeutet Gemeinschaft. Und so ist die Gemeinde Gemeinde, weil die Gläubigen sich um Christus versammeln und ihn austeilen. Wir teilen Jesus aus und wir tun das gemeinsam, füreinander und miteinander. Er stiftet, indem er dieses Abendmahl uns gibt, den Grund für unsere Gemeinschaft, für unsere Gemeinde, für unsere Kirche. Und seine Botschaft, die er mitbringt, bedeutet Vergebung, Versöhnung und Auferstehung. Vergebung, Versöhnung und Auferstehung. Das kommt alles mit. Da steckt alles mit da drin. Und wenn er hier so davon spricht, dass das Brot gebrochen wird, dann bedeutet das, er hat unsägliche Schmerzen erleiden müssen. Aber er hat es gemacht. Und ich glaube, in diesen Schmerzen, in diesem Brechen, wenn wir das Brot brechen, erinnert es uns auch daran, wie zerbrechlich Gemeinschaft sein kann. Wie zerbrechlich und schmerzhaft Gemeinschaft sein kann. Denn Gemeinschaft erfordert, dass wir uns einander öffnen. Also wenn hier jeder nur noch so tut, also ob alles gut ist, dann wird es unglaublich, ich möchte sagen, verdammt einsam. Ihr kennt das Wortspiel, dann sind wir keine Heiligen, sondern werden wir alle zu Scheinheiligen. Romano Guardini hat das so formuliert: Überall sperrt sich die Verschlossenheit gegen das von innen hervordrängende Heilige Offenwerden. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann ist so dieser Drang da, so ein heiliges sich offenbaren wollen, sich zeigen wollen. Aber es gibt etwas, das sperrt sich dagegen. Das kann der Stolz sein. Das heißt nicht, dass hier jeder auf offener Bühne alles erzählen muss von sich. Aber dass wir Beziehungen und Gemeinschaften haben, wo wir genau das können, wo genau dieses Heilige, dieses von Gott gewollte sich öffnen, dieses Mitteilen, dieses Miteinander teilen, auch was Schmerzen sind, auch das, was nicht gut ist, was herausfordernd ist, was vielleicht katastrophal gerade ist, dass das seinen Raum hat. Das steckt da mit drin, in dieser Zerbrechlichkeit von Gemeinschaft. Ich öffne mich, ich lasse den anderen plötzlich hineinsehen und ich schaue auch in die Seele des anderen ein Stück mit hinein. Gemeinschaft ist nicht einfach. Gemeinschaft ist nicht einfach. Das Brot wird gebrochen. Und so kann diese Gemeinschaft entstehen, wenn auch ich bereit bin, mich, ja, meinen Stolz brechen zu lassen. Wenn ich bereit bin, Hürden zu überwinden. Aber wenn wir das tun, wenn wir diesen Jesus der Vergebung und der Versöhnung mit hineinnehmen, dann kann diese heilige Gemeinschaft erhalten bleiben. Dann bleibt sie erhalten, wenn wir Jesus mit hineinnehmen, wenn wir die Vergebung mit hineinnehmen, die Versöhnung mit hineinnehmen, das Überwinden von Stolz mit hineinnehmen, dann bleibt diese heilige Gemeinschaft erhalten. Ich komme zum dritten Begriff, neuer Bund. Jesus sagt, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Ich habe schon gesagt, Gott lädt ein. Gott lädt ein. Niemand anders. Und Jesus sagt, dieser Kelch ist der neue Bund. Und wenn ich sage, Gott lädt ein, dann möchte ich damit deutlich machen, es ist Gott, der diesen Bund uns anbietet. Dieser Bund ist von Gott ausgegangen. Er ist derjenige, der die Initiative gegründet hat. Und um es mal ganz deutlich zu sagen, wir sind hier nicht mit ihm auf einer Augenhöhe. Es ist der Schöpfer Himmels und der Erde, der uns, seinen Geschöpfen, einen Bund anbietet, eine ewige Zusicherung anbietet. Das ist nicht ein Friedensvertrag zwischen zwei Mächten, die lange miteinander gerungen haben und dann hat man irgendwie so einen Kompromiss gefunden. Sondern der ewige Gott bietet uns einen Bund an, eine Zusicherung, eine Versicherung an. Er ist derjenige, der die Initiative ergriffen hat. Indem er das Abendmahl einsetzt, macht Jesus das deutlich. Dieser Kelch ist der neue Bund. Und jedes Mal, wenn wir diesen Kelch nehmen, werden wir daran erinnert, Gott ist auf uns zugekommen, hat diesen Bund geschlossen. Anders ausgedrückt, er will die Versöhnung mit uns. Das ist sein Wille. Er will die Versöhnung mit uns. Und wie oft scheitern wir an unserem eigenen Wollen und Willen und nicht wollen und doch nicht tun und was wir uns alles vornehmen. Und wie gut ist es zu wissen, dass es nicht darauf ankommt, ob ich jetzt gerade gut drauf bin, wie ich mich gerade fühle, wo ich gerade drinstecke, sondern er will. Auch wenn ich vielleicht in die andere Richtung schwimme. Es ist wie so auf einem See. Irgendwann kommt man am Ufer an und dann wartet dort Gott. Dann denke ich, nee, ich schwimme jetzt doch lieber weiter. Ich mag im Moment nicht. Und dann komme ich wieder zu einem Ufer und wieder wartet Gott. So ist das bei einem See. Am Ufer wartet Gott. Jesus wartet. Das drückt sich darin aus. Er will. Er hat diesen Bund geschlossen. Er bietet dir heute Morgen und mir diesen Bund an. Er will die Versöhnung. Und dieser Bund verbindet uns nicht nur individuell mit Gott, sondern er verbindet uns auch untereinander, miteinander. Und das ist manchmal eine richtige Challenge. Eheleute wissen das. Vertragspartner, Arbeitgeber, Arbeitnehmer wissen das. So ein Bund, so ein Vertrag kann manchmal eine richtige Herausforderung werden. Man hat sich ja zu irgendwas verpflichtet. Und dann klappt das nicht so, wie man will. Naja, im schlimmsten Fall wird einer vertragsbrüchig. Aber Gott wird nicht vertragsbrüchig. Er will die Versöhnung und er hält daran fest. Auch wenn wir vielleicht strugglen und fallen und irgendwie gerade anders unterwegs sind, aber dieses Angebot bleibt, dieser Bund bleibt. Für euch habe ich dahin geschrieben. Und hier kommt wieder dieses für euch. Wir sind nicht nur individuell mit Gott verbunden, sondern wir sind auch untereinander verbunden. Wir sind gemeinsam mit Gott verbunden. Das macht Gemeinschaft aus, das macht Kirche aus, das macht sie seit 2000 Jahren aus. Und das wird sie auch noch ausmachen, bis unser Herr wiederkommt. Und dann kommt das große Hochzeitsmahl. Dann kommt das große Bankett, das große Festmahl. Und wir alle können mit dabei sein. Wir alle können mitfeiern. Es ist einfach. Welche Frage hast du heute Morgen an Gott? Was drückt deine Seele? Welche Frage hast du? Wo stehst du da gerade? Wir werden jetzt das Abendmahl feiern. Ich darf schon mal die nach vorne bitten, die einfach jetzt helfen. Haben wir? Ja, danke. Ist gut. Und ich möchte dich einladen. Wo stehst du da gerade? Wenn du sagst, ich bin auch irgendwie gerade anders unterwegs, bin vielleicht noch gerade so mitten auf diesem See und schwimme und dann darfst du Brot und Wein so an dir vorübergehen lassen. Aber ich möchte ich dich einladen, dich so auf Gott einzulassen und hey, eine Frage an ihn zu stellen. Wenn du gerade ein Thema hast, wo du merkst, das steht zwischen mir und Gott, aber ich halte an diesem Gott fest, dann lass dieses Abendmahl mit, dann nimm es mit. Wer immer was mit Jesus anfangen kann, wer immer weiß, dass das Kreuz für ihn persönlich eine Bedeutung hat, die Auferstehung. Ich lade euch ein, dieses Abendmahl gemeinsam mit zu feiern.